ARD. MDR Kultur. Diskurs.
Und dazu Hallo und Ahoi, sagt Katrin Schumacher. Ich freue mich sehr über meinen Gast heute, der von sich sagt, ich bin ein gastroaffiner Literaturkritiker, und beides wissen wir zu bestätigen. Wir kennen nämlich sein scharfes Schwert als Bücherbetrachter, und seine Affinität zur Küche hat ihn nicht zum ersten Mal zum Autor werden lassen. Ich darf ihn hier als Herausgeber eines sehr besonderen Kochbuches begrüßen. Dennis Scheck, hallo.
Hallo.
Kafkas vegetarische Verwandlung in 544 Rezepten, oder kurz Kafkas Kochbuch, herausgegeben von Ihnen zusammen mit der wiederum literaturbegeisterten Ärztin Eva Gritzmann. Ganz kurz vorab, also Sie und Frau Gritzmann, Sie waren in einer Abiturklasse und mussten über eine Kafka-Parabel schreiben. Klammer auf, sehr lustig, musste ich damals auch. Ich mochte das, aber Klammer zu, Sie beide hassten Kafka. Was hat Sie denn trotzdem von ihm überzeugt?
Ach, das sind so im Laufe der Jahre gewonnene Erfahrungen, die einen, glaube ich, überhaupt erst den Kosmos Kafka für sich entdecken lassen. Und wir waren als Schüler, als 18-Jährige, glaube ich, nicht dazu prädestiniert, jetzt unbedingt Kafka als unseren Lieblingsautoren auszurufen. Das lag aber auch daran, dass die 80er Jahre dann doch noch ein ganz anderes Bild von Kafka transportierten, als uns heute Kafka entgegentritt. Jetzt zum Beispiel nach der brillanten Biografie von Rainer Stach, nach der wunderbaren Fernsehserie von David Schalko auf Grundlage der Drehbücher von Daniel Kehlmann, der wiederum eben sich auch die fachliche Beratung von Kafka-Biograf Rainer Stach sicherte. Da hat sich das Kafka-Bild doch sehr geändert und gewandelt. Wir sehen Kafka quasi heute in Farbe. Damals sahen wir ihn nur schwarz-weiß. Und der Kafka, der uns da entgegentrat, so als mickeriges Männlein, der hat uns mit 18 nicht sonderlich beeindruckt. Heute wissen wir, dass Kafka 1,81 Meter groß war und eben in vielen Aspekten ganz, ganz anders als die Kapitäne der Industrie Kafka uns ihn damals präsentierten.
Und nun ein Buch, über das zumindest noch keine Abiturklausur geschrieben wurde, aber mit dem wir Kafka ziemlich nahe kommen. Ein vegetarisches Kochbuch, das Kafka 1903 in die Hand gedrückt bekam und das sein Leben verändern sollte, kann man vielleicht sagen. Was ist denn die Geschichte dahinter? Also wie kam das Buch zu Kafka und Sie wiederum zu diesem Buch?
Das ist sozusagen unser Schliemann-Moment, unser literaturhistorisches Troja. Eva und ich haben uns davon nichts träumen lassen, als wir mit 18 da unser Abitur über Kafka schrieben. Aber wir haben beide in dieser genannten dreibändigen Biografie von Rainer Stach einen Nebensatz gelesen, der ist uns sofort ins Auge gestochen, wonach Kafka eben ein vegetarisches Kochbuch besaß. Und Rainer Stach ist diesem Hinweis nicht weiter nachgegangen, aber wir haben alles Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, uns in den Besitz dieses Kochbuchs aus dem 19. Jahrhundert zu setzen. Und im 21. Jahrhundert ist das dank ZVAB und Booklooker und so weiter ja nicht mehr so schwer, wie das früher war. Wir haben natürlich einige uns bekannte Antiquariate angeschrieben, aber tatsächlich wurden wir sehr schnell fündig, als wir endlich den richtigen Titel haben. Das heißt ja nicht Kafkas Kochbuch im Original und die richtige Autorin. Und dann hatten wir auch ganz schnell eine Auflage dieses Kochbuchs in Händen, nicht die erste, die ist uns bislang immer noch nicht gelungen zu finden, aber die Auflage, die vermutlich auch Kafka besaß, denn die Autorin ist ja Elise Starker, und diese Elise Starker war die Chefköchin von Dr. Lahmanns Sanatorium auf dem Weißen Hirsch in Dresden. Und dieses Sanatorium, das darf man sich jetzt nicht vorstellen, wie das, was wir heute unter einem Sanatorium verstehen, sondern das war damals im Grunde ein unglaublich exklusives, elitäres Wellness-Ressort. Man kann das vielleicht vergleichen mit Schloss Elmau in den Alpen in Deutschland heute oder dem Waldhaus in Sils Maria in der Schweiz. Also ein mondäner Ort, ein Ort, wo die Schönen und die Reichen verkehren. Dort ging man hin, um sich zu erholen, um andere Leute kennenzulernen. Und Kafkas Eltern haben ihm 1903 zur Belohnung für sein bestandenes juristisches Staatsexamen einen vermutlich 14-tägigen Aufenthalt in diesem Luxusresort bezahlt, geschenkt. Das war sozusagen Kafkas Belohnung. Und dort wurde ganz im Geist der Lebensreformbewegung der damaligen Zeit schon vegetarisch gekocht. Und am Ende eines jeden Aufenthaltes in Dr. Lahmanns Dresdner Sanatorium bekam jeder Gast ein Kochbuch in die Hand gedrückt mit den vegetarischen Rezepten. Und in der Einleitung schreibt die Köchin Elise Starke, Sie haben jetzt bislang unsere vegetarische Küche hier genießen können und Sie möchten sich ganz gewiss weiterhin so ernähren und diese Rezepte sollen Ihnen dabei helfen. Und so ist es auch mit Kafka gekommen. Der ging zurück nach Prag und drückte dort seiner Mutter dieses Kochbuch in die Hand. Die reichte es weiter. Die Familie Kafka war ja schon ziemlich bürgerlich. Also die kochten nicht selber, sondern die hatten eine Köchin. Die reichte es dieser Köchin weiter und sagte, mein Sohn möchte in Zukunft so ernährt werden.
Gegen welche Küche musste er denn da antreten? Also er hat ja versucht, auch so ein bisschen seine Familie zu missionieren.
Naja, das ist die Küche, die man heute noch in Prag kennenlernen kann, jedenfalls im touristischen Prag. Das ist natürlich die Schweinsbraten-Knödel-Küche, die einem allerdings schwer im Magen liegen kann. Und da verstehe ich Kafka sehr gut, dass man dagegen rebelliert. Aber es ist vielleicht wichtig zu betonen, dass diese vegetarische Ernährungsweise nicht erst heute der heißeste Scheiß im kulinarischen Kosmos ist, sondern schon zu Zeiten von Kafkas Jugend, also um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert, unglaublich modern war als Teil dieser Lebensreformbewegung und eben nur ein Teil davon. Man wollte alte Zöpfe abschneiden, man wollte sich aus dem wilhelminischen Korsett herausbewegen, buchstäblich. Man wollte auch das Korsett in der Frauenkleidung abschaffen, man wollte die steife Hemdbrust ablegen und man wollte sich eben auch anders, gesünder ernähren. Man entdeckte Bewegung, Gymnastik, Turnen als ganz wichtig für die Gesundheit und plötzlich war eben auch die Idee, dass es vielleicht eine gesündere Ernährungsweise ist, zumindest auf die großen Mengen an Fleisch zu verzichten, die man damals verzehrt hat. Und jetzt kommt ein besonderer Umstand hinzu. Kafka entdeckte Essen als Waffe. Als Waffe im Kampf mit der Auseinandersetzung mit seinem Vater Hermann. Und der für uns wichtigste Fund eigentlich war eine Bemerkung, die Franz Kafka seiner Freundin Milena schreibt, nämlich, dass sein Großvater Schlachter war, jüdischer Fleischer. Und er schreibt Milena, ich muss um so viel weniger Fleisch essen, als er geschlachtet hat. Also Kafka hat da eine Idee von einer karmischen Gerechtigkeit, einem karmischen Ausgleich. Also im Grunde ist das so eine Yin-Yang-Vorstellung. Mein Großvater hat so viel Sünden oder karmische Minuspunkte auf sich geladen und ich muss jetzt da einen Ausgleich schaffen, indem ich eben umso weniger Fleisch esse. Ich glaube, in dieser Bemerkung liegt tatsächlich ein Schlüssel zum Verständnis von Kafkas Gesamtwerk, jedenfalls seiner Biografie, insbesondere seiner Ernährungsweise.
Also Nahrungsaufnahme als Teil auch seiner Abarbeitung an Hermann Kafka und an seinem Opa. Gerade sein Vater hat er mit seiner Gemüsekost ja wahnsinnig geärgert. Ich habe ein bisschen lächeln müssen, als Sie schreiben, dass der Vater immer die Zeitung vors Gesicht halten muss, wenn der Kafka fletschert. Was ist das denn?
Ja, also Kafka hat sich nicht nur dann vegetarisch ernährt, sondern er folgte auch einem anderen Ernährungshype seiner Zeit. Ein Herr Fletcher, das war ein Amerikaner, der litt unter starkem Übergewicht und der hat eine Diät für sich erfunden, indem er im 60. Lebensjahr darauf kam, jeden Bissen vor dem Schlucken 42 Mal zu kauen, also die Vorverdauung zu steigern im Mundraum. Das praktizierte Franz Kafka mit Leidenschaft, sehr zum Verdruss seines lebenslangen Freundes Max Brod, der ebenfalls in den Genuss, Sie können sich vorstellen, dass das eine unangenehme Gesellschaft ist, wenn man einen fletschernden Lebensgefährten hat oder einen fletschernden Freund, sehr zum Verdruss von Max Brod schon, aber seinen Vater machte es schlichtweg rasend. Den Kafka, der eben sehr viele Nüsse aß, insbesondere zum Frühstück, dieses Knirschen und diese Vorverdauung im Mund, das kann einen natürlich wirklich die Wände hochtreiben. Aber Kafka hat gefletschert, genauso wie er ja auch ein Anhänger des frühen Fitnessgurus Müller war. Er hat gemüllert, das heißt eine besondere Art von Gymnastik betrieben, die ihn ziemlich fit hielt. Wir verbinden natürlich heute im 21. Jahrhundert immer die Idee von Franz Kafka als einem schwer kranken Menschen, der schon im Alter von 40 Jahren und 11 Monaten an Kehlkopftuberkulose stirbt. Aber Kafka war eben zu diesem Zeitpunkt, wir sprechen jetzt von 1903, als er dieses vegetarische Kochbuch entdeckte, kein kranker Mann, sondern im Gegenteil ein überaus sportinteressierter, fitter, 1,81 Meter großer, durchtrainierter Mensch, der sich sehr für Fitness interessierte. Deshalb schreiben wir ja auch in unserem Vorwort, wir glauben, dass Franz Kafka heute ganz bestimmt Mitglied in einem Fitnessgym wäre und wahrscheinlich sogar einen Personal Trainer beschäftigen würde.
Wobei er schon am eigenen Leibe so ein bisschen Bodyshaming betrieben hat. Da haben Sie auch literarische Zeugnisse gefunden. Er beobachtet sich sehr.
Aber klar, das teilt er ja auch mit vielen jungen Menschen heute, dieser Narzissmus, dieser Hang zum eigenen Nabel. Aber tatsächlich war natürlich Franz Kafka Zeit seines Lebens untergewichtig. Und jetzt kann man natürlich spekulieren, wir glauben oder wir sind sehr, sehr vorsichtig, wenn es um monokausale Erklärungsversuche für bestimmte Eigenheiten von Kafka geht. Da ist jeder Mensch viel zu komplex dafür, insbesondere aber ein Mensch wie Franz Kafka. Dennoch, man kann vermutlich sagen, dass der späte Kafka zumindest an einer Essstörung litt. Mhm. Er war extrem untergewichtig, also zu seinen besten Zeiten wog er über 60 Kilo bei einer Körpergröße von 1,81 Meter. Aber als er starb, brachte er gerade mal noch 39 Kilo auf die Waage und das ist natürlich horribel.
Wahnsinnig wenig. Eine Stelle in einem Text von Dora Diamant, also Kafkas Gefährtin, die schreibt, sie träumen davon, in Berlin ein kleines Lokal aufzumachen, in dem Kafka der Kellner ist. Daraus wurde nichts, aber eine interessante Idee, oder?
Da haben Eva Gritzmann und ich wirklich Bauklötzchen gestaunt, als wir auf diese Formulierung stießen. Und zwar Dora Diamant hat sich darüber ausgelassen in ihren Erinnerungen an ihr Leben mit Franz Kafka. Aber er schreibt das auch seinem Freund Max Brod nach Prag, dass er zusammen mit Dora Diamant mit dem Gedanken spielt, in Berlin der Inflationszeit, also wir sprechen vom Berlin 1923, ein Restaurant zu eröffnen. Das ist die letzte große Lebensfantasie Franz Kafkas, wie er vielleicht doch irgendwie Fuß fassen könnte, nämlich mit Dora Diamant ein Restaurant zu eröffnen. Dora Diamant konnte offenbar ganz gut kochen, jedenfalls schreibt das Franz Kafka. Und er wollte dann den Kellner in diesem Restaurant spielen. Und das hat uns sehr verblüfft, weil wenn man die Fotos von Franz Kafka betrachtet, dann sieht man ja da einen Kafka, der so überhaupt nicht zu vielen seiner Texte zu passen scheint. Das ist ein oft fröhlich lächelnder, fast grinsender Mensch, der aber tatsächlich in unseren Augen, also Eva Gritzmanns und meinen Augen zumindest, etwas von einem Kellner, einem Oberkellner hat. Vielleicht auch, weil er sich immer so formal sehr gepflegt gekleidet hat. Wir könnten uns Kafka sehr gut als Kellner im Restaurant vorstellen.
Ich würde mich auch gern bedienen lassen von ihm. Im Vorwort lernen wir ganz viel von dem kennen, über das wir gerade gesprochen haben. Aber kommen wir doch zu den Rezepten und zum Kochbuch. Das Buch, würde man es heute als Diätkochbuch bezeichnen oder nicht?
Ich glaube nicht, dass es ein Diätkochbuch ist. Also wir haben natürlich vieles nachgekocht. Also wir waren zunächst mal total geflasht, wie modern dieses im der ersten Auflage 1893 erschienenes Kochbuch heute daherkommt. Diese Elise Starkers, diese Küche von Elise Starker, die isst sich eigentlich so, als hätte Jotam Ottolenghi zusammen mit Jamie Oliver heute ein vegetarisches Kochbuch geschrieben. Wir haben ganz viel staunen müssen und ganz viel erkennen müssen, von dem wir uns niemals eine Vorstellung gemacht hätten. Zum Beispiel das Olivenöl im Deutschen Kaiserreich von Wilhelm II. Doch schon so verbreitet war, dass diese Zutat gar nicht mehr großartig da kommentiert und erwähnt wird. Das ist eine sehr abwechslungsreiche Küche.
Sie hat ja auch einen Jahresspeiseplan aufgestellt und wir waren verblüfft, wie regional und saisonal dort gekocht wird, denn der Dr. Lahmann hat ja ein eigenes Landgut bei Dresden betrieben, wo er sein Sanatorium mit frischem Obst und Gemüse betrieben ließ. Und die Elise Starker, die Chefköchin, hat sich dieser Produkte natürlich bedient und dabei Dinge gezaubert, die uns die Augen übergehen ließen. Man muss ein paar Hürden überwinden. Wir haben uns zum Beispiel erlaubt, wir haben ja sonst also wenig Eingriffe in den Text genommen, der Rezepte selbst. Sie haben einige Kommentare angebracht. Aber hauptsächlich haben wir eines verändert, nämlich das Wort Soße. Also geschrieben S-A-U-C-E, war damals noch als extremes Fremdwort wahrgenommen. Thomas Mann spricht ja noch von die Cakes, weil er das englische Wort für Kuchen, also Cake, im Keks mitschwingen lässt. Ja. Mhm. So ist das Wort Soße eben für Elise Starker ein schreckliches Fremdwort, das sie durch Beiguss ersetzt. Uns hingegen im 21. Jahrhundert klingt der Beiguss doch unglaublich altertümlich in den Ohren. Deshalb haben wir den Beiguss wieder durch Soße ersetzt. Und flugs ließ sich dieses Kochbuch eigentlich so, als wäre es fast heute entstanden.
Sie haben das Kochbuch so gut es ging original rausgegeben, auch wenn da sehr viel Begeisterung zum Beispiel für Palmin und Konserven zu lesen ist.
Deshalb haben wir eben kommentierend eingegriffen. Den Vegetariern um 1890 erschien natürlich das Palmin, das übrigens in Mannheim erfunden wurde, also das raffinierte Kokosfett, als eine Offenbarung, weil es ihnen eine Ernährung mit einem tierischen Fett ermöglichte, mit dem man braten und frittieren konnte, was unglaublich modern und gesund erschien. Heute wissen wir das besser und Stichwort Fettsäuren und so weiter, raten also doch von Palmin als Hauptfett in der Ernährung ab und versuchen das so gut es geht durch Butter, Butterschmalz und hauptsächlich durch Olivenöl zu ersetzen.
Eines der ersten Rezepte ist eine Baumwollsuppe. Da habe ich so ein bisschen gelacht, denn da wird natürlich nicht Baumwolle gekocht, sondern so eine Eiermischung in Wasser gerührt, sodass es wie Wolle aussieht nachher. Es gibt noch andere kreative Namen für Gerichte und ich vermute, das hat Ihnen als Literaturkritiker und Literaten auch sehr gefallen.
Na, da ging mir natürlich das Herz auf. Also ich denke nur, wer hätte nicht gerne solche Gerichte auf dem Teller wie Herz im Schnee oder sowas, eine Sauerampfersuppe, gefüllter Sellerie, gebackener Pastinak, Spargelpudding. Aber es gibt natürlich auch die Laubfrösche oder unglaublich poetische Formulierungen, die man heute kaum mehr kennt. Eine ganz wunderbare Eigenart dieses Kochbuchs sind ja die vielen Gemüsepuddings. Sie macht Pudding aus Spargel, sie macht Pudding aus Spinat, sie kocht mit wunderbaren Salaten, beispielsweise ein Kingsford-Salat, den wir zu recherchieren versuchten. Sie hat wunderbare Nachspeise. Armer Ritter ist natürlich auf jeden Fall vertreten. Der Ofenschlupfer, ein Neun-Lot-Pudding, Morchelpastetchen, überhaupt Pilze spielen eine große Rolle. Die größte Entdeckung für mich als Wahlkölner war natürlich die Kölner Schnitte, von der ich noch nie gehört hatte, die sich als überaus schmackhafte Gemüsefrikadelle herausstellt, die man mit einem Mehl zubereitet, das heißt Gofio. Das ist eigentlich eine Spezialität der Kanarischen Inseln. Die rösten dort ihr Getreide, bevor sie es zu Mehl verarbeiten, also Gerste oder Weizen oder Mais. Und dieses Gofio-Mehl hat dadurch einen sehr nussigen Beigeschmack. Und als ich zum ersten Mal diese Kölner Schnitte nachkochte, hätte ich fast gewettet, dass in dieser Boulette, in dieser Frikadelle Fleisch enthalten ist. So überzeugend schmeckt sie. Ich prophezeie der Kölner Schnitte eine große Zukunft.
Also auf meinem Backplan steht als erstes die Sandtorte. Da geben Sie dann auch noch den praktischen Hinweis. Im Rezept steht Butter und Zucker eine Stunde lang rühren. Und Sie schreiben dann, eine Küchenmaschine tut es auch. Ich dachte so, wie haben die das denn damals gemacht? Sehr viel Personal wahrscheinlich.
Natürlich, man darf ja auch nicht unterschätzen, Kafka hat nicht selber gekocht, sondern er ließ kochen. Die Familie Kafka war durchaus wohlhabend, der langsame soziale Aufstieg vom Galanteriewarenhändler en Detail zum Galanteriewarenhändler en Gros von Hermann Kafka und seiner Frau manifestierte sich natürlich auch in einem gewissen Luxus. Die hatten Personal, die hatten die Köchin, die hatten Dienstmädchen, die wohnten in einer Wohnung mit einem Lift. Das war um die Jahrhundertwende in Prag schon eine ziemliche Sensation. Also der wirtschaftliche Aufstieg manifestierte sich natürlich auch darin, dass man ein entsprechende, wie eben zur Zeit des KOK-Kaiserreiches bzw. des Wilhelminischen Kaiserreiches, für bürgerliche Verhältnisse selbstverständlichen Wohlstand zelebrierte. Mhm.
Sie haben am Ende noch mal einen Text von Kafka in das Buch genommen, bezeichnenderweise den Hungerkünstler. Was erfahren wir da noch mal über Franz Kafkas eigenes Essgefühl, quasi so als Ausrufezeichen nach den Rezepten?
Naja, die Pointe und die schöne Ironie vom Hungerkünstler ist natürlich, dass er ja dann zum Ende sagt, dass er eigentlich nur deshalb Hungerkünstler geworden ist, weil er keine Speise fand, die ihm wirklich schmeckte. Und wir haben das Motto für oder eines der Motti für unser Buch aus der Verwandlung gewählt. Da schreibt Franz Kafka: Ich habe ja Appetit, sagte sich Gregor sorgenvoll, aber nicht auf diese Dinge. Und ich glaube, Kafka war ja ein Vegetarier, den wir heute wahrscheinlich eher als Flexitarier bezeichnen würde, der bemerkenswert entspannt war. Der war ja kein Dogmatiker, dass der Missionsdrang vieler heutiger Vegetarier lag ihm völlig frei. Es gibt eine hinreißende Briefstelle, wo er sagt, es macht mir gar nichts, wenn meine Verwandten diese typischen jüdischen Würste aufschneiden und dieses Geräusch dadurch produzieren. Jeder möge glücklich werden nach seiner Fasson. Am liebsten sind mir Leute, die nicht so viel Aufhebens, nicht so viel Gewese ums Essen machen.
Ganz im Gegensatz zu ihm selbst, würde ich da mal sagen.
Das stimmt. Für ihn war natürlich wahrscheinlich doch das sich aushungern. Er entdeckte den Hunger als produktive Quelle für sein Schreiben. Er schlief wenig und er aß wenig und hat sich im Grunde dadurch immer zu dieser Hochleistung am Schreibtisch motiviert.
Eine unbedingte Lese- und Nachkochempfehlung ist Kafkas Kochbuch Franz Kafkas vegetarische Verwandlung in 544 Rezepten, herausgegeben von Eva Gritzmann und Dennis Scheck, erschienen im Verlag Klett-Cotta. Dennis Scheck, lieben Dank für diese Entdeckung und für dieses Gespräch.
Aber sehr gern. Guten Appetit.
Das war der Diskurs von MDR Kultur. Danke Ihnen fürs Interesse und vielleicht sind Sie ja gerade genauso hungrig geworden wie ich. Also ab an den Kühlschrank und bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt Katrin Schumacher.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.